Vielleicht beten wir zu Beginn ein Vater unser. Vater, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in die Ewigkeit. Amen.
Also ich freue mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind. Ich hoffe, niemanden zu enttäuschen. Aber es ist wirklich spannend, sich mit der Lehre der Kirche auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das auch dringend notwendig ist, dass wir Katholiken einfach Bescheid wissen. Nämlich Bescheid wissen, was die Kirche tatsächlich lehrt. Es ist wirklich erschreckend, wenn man oft so in Diskussionen in den Medien verfolgt, was da für ein Humbug geredet wird, nämlich vor allem, was mit der größten Selbstverständlichkeit dargestellt wird, die katholische Kirche sagt doch dies oder jenes, und alle nicken das ab und keiner hat eigentlich irgendeine Ahnung. Also allein deswegen schon sollte man als Katholik informiert sein, aber natürlich auch sollte man eigentlich bereit sein, selber Auskunft geben zu können. Wenn uns jemand fragt, wie ist das eigentlich, sollte man es eigentlich erklären können. Ja? Das Schöne ist, dass die katholische Kirche sich selber eindeutig festlegt in ihrer Lehre. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, die einen sagen so, die anderen so. Hier kann in gewissen ganz sehr speziellen Fragen schon noch so sein. Aber man kann bei der katholischen Kirche immer ganz genau sagen, was tatsächlich Lehre der Kirche ist und was nicht. Deswegen gibt die Kirche in der Zeit, durch die Zeit immer wieder neu Katechismen, wie man das nennt, heraus. So eben der letzte ist der Katechismus der katholischen Kirche, damit man sozusagen nachlesen kann. Ja, es ist jedem zugänglich. Viele sind oft sehr erstaunt, was dort alles drinnen steht, wie das drinnen steht. Und verwundert, das meint die Kirche eigentlich wirklich, ist ja gar nicht so böse, wie alle sagen. Der Katechismus beginnt natürlich mit der grundlegendsten Frage, nicht nur der Kirche, sondern des Menschen selber, wer Gott eigentlich ist. Das ist eine mutige Frage und an die Frage kann man sich natürlich nur als religiöser Mensch herantrauen. Anzunehmen, sagen wir es mal ganz wertfrei, dass es da den, wie man ihn oft genannt hat, den unbewegten Beweger gibt. Also ein Wesen, von dem alles ausgeht, der aber selber nicht schon von jemand anderem abstammt, sondern wirklich der allererste in der Reihe ist. Der, von dem alles kommt. Der in sich auch unendlich vollkommen und glücklich ist. Gott ist Gott, weil es ihm nicht an nichts fehlt. Er alles hat, was er braucht. Und diesen Gott zu beschreiben, diesen Gott zu verkündigen, ist Aufgabe der Kirche. Die Kirche glaubt, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Fragt sie natürlich auch, warum hat er das getan? Gott braucht doch nichts, er ist vollkommen. Warum ist Gott sozusagen, menschlich gesprochen, auf die Idee gekommen, die Schöpfung zu machen? Er hat ja schon alles. Es ist sehr interessant, dass wir in einer Zeit leben, in der die Naturwissenschaft sich wieder viel, viel stärker annähert an das, was die Kirche immer schon gesagt und formuliert hat. Heute in der Messe haben wir gerade wieder gebetet, dass Gott vor aller Zeit schon da war. Das ist eine fromme Formulierung, könnte man sich denken. Heute glaubt die Naturwissenschaft schon daran, dass Zeit und Raum begonnen haben. Dass Zeit und Raum ist absolutes Sinn. Dass alles aus dem Nichts plötzlich entstanden ist. Lauter Dinge, die die Kirche immer schon behauptet hat. Dass Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat. Die Naturwissenschaft spricht natürlich nicht von Gott, weil es für die Naturwissenschaft eine Grenzüberschreitung wäre. Man kann naturwissenschaftlich Gott nicht beweisen. Genauso wenig, wie man seine Nicht-Existenz beweisen könnte. Aber es ist ganz interessant, dass es heute, beim heutigen Stand der Wissenschaft, viel leichter ist, Gott anzunehmen, als ihn nicht anzunehmen. Im 19. Jahrhundert war es genau umgekehrt. Und gesagt, wir können alles erklären, haben Gott nicht mehr notwendig. Heute ist das nicht mehr so. Heute deutet alles auf Gott hin, so könnte man schon sagen. Gott ist einfach der Ich Bin, wie er sich selbst genannt hat. Im Lauf der Offenbarung, wir kennen die Geschichte von Dornbusch. Diese Selbstbezeichnung Gottes drückt alles aus. Er ist nicht von uns Menschen ausgedacht, dass wir sozusagen uns ein Wesen projizieren, wie wir ihn gern hätten, unsere Idealvorstellung, was wir bräuchten, sozusagen ein Konstrukt unserer Gedanken, sondern Gott ist, wie er ist. Er ist der Ich Bin. Das heißt, selbst wenn wir eine völlig falsche Vorstellung von Gott hätten, ist er trotzdem, wie er ist. Und die Sachfrage, große Frage, die wir uns stellen, ist, ob wir ihn überhaupt erkennen können. Ob wir überhaupt draufkommen können, wie Gott wirklich ist. Warum hat Gott, die Frage mir noch schuldig, die Antwort mir noch schuldig geblieben, überhaupt den Menschen geschaffen? Die Kirche glaubt, dass Gott den Menschen aus Liebe geschaffen hat, nämlich aus Liebe zu dem Menschen, den er ja selbst erst geschaffen hat. Gott ist die Liebe, aber er will den Menschen lieben. Dazu hat er ihn geschaffen. Als völlig freien Akt. Gott wäre nicht auf uns Menschen angewiesen. Ihn gibt es auch ohne uns. Und der Mensch ist deswegen da, also der Sinn des Lebens, unseres Lebens, jetzt kommt die Antwort, ist es, Gott zu erkennen und ihn zu lieben. Das ist klassischerweise die erste Frage im Katechismus immer gewesen und die erste Antwort, warum gibt es, was ist das Sinn des Menschen, Gott zu erkennen und ihn zu lieben. Wenn man auf Gott schaut und sieht, dass von ihm alles kommt und er die Menschen aus Liebe geschaffen hat, ist das sehr logisch und schlüssig, dass der Sinn des Menschen danach ist, auf Gott, Gott zu erkennen und ihn zu lieben. Nun hat das aber nicht wirklich funktioniert, wie wir wissen. Gott hat den Menschen geschaffen, hat ihn in ein Paradies hineingesetzt, hat ihm alles gegeben, was er braucht. Es ist in einer sehr bildreichen Sprache im Buch Genesis beschrieben. Und der Mensch hat gesündigt. Der Mensch hat von dem Baum gegessen, von dem zu essen Gott ihm verboten hat. Das ist natürlich alles ein Bild für etwas viel Größeres. Da geht es nicht um einen Apfelputzen oder sonst etwas, sondern da geht es darum, dass der Mensch in einem Zustand gelebt hat, in dem es ihm an nichts gefehlt hat. Das Paradies. Er hat in dieser Welt ein glückseliges Leben gehabt. Da hat auch kein Leid gegeben, nichts, keine Krankheit, keinen Hunger. Er hat auch nicht die Arbeit sozusagen, die Früchte zu pflücken und so weiter. Es war keine Mühe, es war alles nur Freude. Der Mensch war eins mit der Natur, war untereinander eins. Mann und Frau waren ganz beisammen und miteinander. Aber es hat die Möglichkeit gegeben, ein Gebot zu übertreten. Man könnte jetzt fragen, warum hat Gott den Menschen diese Möglichkeit gegeben? Warum gibt es überhaupt den Baum, von dem der Mensch essen kann und plötzlich sündigt? Warum hat Gott diese Möglichkeit offen gelassen? Es wäre viel besser gewesen, Gott hätte das nicht gemacht. All das steht für nichts anderes als für die Freiheit des Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen, auch als ein Abbild, wie wir lesen können im Buch Genesis, und ausgestattet mit der wichtigsten Fähigkeit, die Gott hat, wenn man das so sagen will, nämlich seinem innersten Wesen, insofern ist der Mensch Abbild Gottes, nämlich als ein Wesen, das zur Liebe fähig ist. Zur Liebe kann der Mensch aber nur fähig sein, wenn er frei ist. Und ich weiß nicht, wie viele Fettnäpfchen ich jetzt köpfle. Das unterscheidet den Menschen von Tieren. Ein Tier kann nicht lieben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich Steine fliegen werde. Viele behaupten, dass die Große der Mensch, mein Hund schon. Amen. Aber in der Art, wie Liebe gemeint ist, als freie Entscheidung, als Willensakt, ist nur der Mensch dazu fähig, weil er sich auch selbst sozusagen reflektieren kann. Aber er braucht die Freiheit dazu, er braucht auch die Möglichkeit dazu, Nein zu sagen, sonst wäre es ja kein freier Akt. Sonst wäre es ja nicht eine Entscheidung, die der Mensch gefällt hätte. Und diese Möglichkeit hat der Mensch eben auch negativ genutzt. Er hätte es nicht tun müssen, aber er hat es getan. Der Mensch hat die Schöpfung auf diese Weise beschädigt. Deswegen ist die Welt nicht mehr so schön. Deswegen gibt es das Leid. Deswegen gibt es Dinge, unter denen wir leiden. Deswegen gibt es Misstrauen zwischen den Menschen. Das ist ja unglaublich schön geschildert im Buch Genesis, dass der Mensch, der gesündigt hat, sich als allererstes Kleidung macht, um sich zu verbergen vor dem anderen. Nicht? Also das spricht ja nicht einer FKK-Kultur, das Wort, sondern das ist ein Bild dafür, dass der Mensch Angst hat, sich so wie er ist, dem anderen zu zeigen. Die Folge der Sünde ist auch das Misstrauen unter den Menschen, der Streit. Die Folge der Sünde ist auch, dass der Mensch diesen unmittelbaren Zugang zu Gott nicht mehr hat. Der Mensch kann das, er kann Gott erkennen, aber durch die Sünde, dazu später noch, ist das gestört. Gott kommt in den Garten, ruft nach Adam: Adam, wo bist du? Und Adam versteckt sich vor Gott. Ich habe Angst vor dir. Warum? Gott hat dem Menschen noch nie etwas Böses getan. Und der Mensch hat Angst vor Gott. Eine Folge der Sünde. Also diese Schöpfungsordnung und die Schöpfungsidee Gottes, die durch und durch gut ist, das ist übrigens etwas, was auch Gott nicht kann, das sind Dinge, zu denen Gott nicht fähig ist, das ist etwas Böses zu tun. Gott kann nichts Böses tun. Gott kann nur gut tun, weil er sich selbst nicht widerspricht. Gott hätte nichts Schlechtes erschaffen können. Die ganze Schöpfung war gut. Alles, was wir Schlechtes erleben, ist Folge unserer Sünde. Also der ursprüngliche Schöpfungsplan ist kaputt gegangen durch die Sünde. Aber Gott hat sein Interesse am Menschen nicht verloren, sondern ist ihm nachgegangen, hat den Menschen nicht alleine gelassen, hat um ihn geworben, müsste man richtig gehen sagen. Und das hat seinen Höhepunkt gefunden, dadurch, dass Gott selber ein Mensch geworden ist. Selber einer von uns geworden ist, um uns zu zeigen, wie der Mensch eigentlich gedacht ist. Und wo wir jetzt Jesus Christus kennen, kann man natürlich auch erkennen, inwiefern wir als Abbild Gottes geschaffen worden sind. Natürlich ist Christus uns voraus. Wir sind Abbilder Christi. Er ist nicht so geworden, wie wir halt sind, sondern wir sind schon geschaffen, wie Christus in seiner Menschheit dann ist. Und in Jesus Christus, durch die Erlösung, ist uns etwas geschenkt worden, was die ersten Menschen ja gar nicht gehabt haben. Die ersten Menschen haben in einem irdischen Paradies gelebt, haben alles gehabt, haben zu essen gehabt, haben keine Kleidung gebraucht, ist es gut gegangen körperlich, haben sich wohlgefühlt, es war eine schöne Gemeinschaft, irdisch alles. Jetzt haben die Menschen das kaputt gemacht und jetzt kommt Gott, wird selbst Mensch und erlöst uns und schenkt uns mehr zurück, als wir ursprünglich gehabt haben. Nämlich jetzt lädt er uns ein, mit ihm, mit Jesus Christus, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, am Leben Gottes selbst teilzunehmen, eröffnet uns den Zugang zum Himmel. Die Erlösung gibt uns jetzt das Geschenk, dass wir ein göttliches Leben beginnen können. Die ersten Menschen haben ein menschliches Leben gehabt. Das ist doch etwas unglaublich Schönes und Würdevolles. Haben wir auch, sind auch dazu berufen, als Menschen zu leben. Aber durch die Erlösung sind wir dazu befähigt oder es ist uns geschenkt, am göttlichen Leben Gottes teilzunehmen. Das ist natürlich noch viel, viel mehr, als man sich überhaupt vorstellen kann. Mehr kann selbst Gott nicht schenken als sein eigenes Leben. Und der Auftrag der Kirche besteht jetzt in nichts anderem, als das zu verkünden. Ich finde das immer furchtbar, wenn auch wieder, um auf die Medien zurückzukommen, von der Kirche die Rede ist und die ganze Zeit von uns Kirchenleuten selber sozusagen wird darüber gesprochen, wie die Kirche funktioniert, was die Kirche für Probleme hat, wie wir in der Kirche miteinander was besonders machen müssen. Und dabei geht vollständig verloren, dass der Auftrag der Kirche etwas ist, was nach außen gerichtet ist. Der Auftrag der Kirche ist es, Gott zu verkündigen, ihn bekannt zu machen und nicht Selbstzweck. Ja, also wenn man das vergleichen will, man geht in ein Restaurant und möchte dort was essen, Aber es geht leider nicht, weil die Gräfin und der Koch müssen sich halt dauernd miteinander besprechen und schauen und wie sie miteinander umgehen und wer was gesagt hat und so. Und sehr lustig für die, aber man kriegt halt nichts zum Essen. Nicht? Also das Restaurant ist als Restaurant nicht sehr sinnvoll. Wir als Kirche agieren manchmal so, glaube ich, nicht manchmal. Der Auftrag der Kirche ist nach außen gerichtet, eben genau das zu verkünden. Damit eben der einzelne Mensch die Möglichkeit bekommt, den Glauben anzunehmen, in voller Freiheit. Aber dazu muss er ihm verkündet werden, damit er diesen Akt der Freiheit setzen kann. Wenn er nie etwas davon erfährt, dann nimmt man ihm diese Möglichkeit eigentlich. Und die zweite Aufgabe der Kirche ist es, das, was unser Leben ausmacht, nämlich unser natürliches Leben, also unser Leben als Menschen, und unser übernatürliches Leben, was ich vorher gesagt habe, was uns durch die Erlösung geschenkt worden ist, nämlich, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir das auch feiern. Die Aufgabe der Kirche, Liturgie zu feiern, das lebendig sein zu lassen, das muss geschehen. Ja, das ist nicht sozusagen ein Anhängsel an manches andere, sondern das ist, ohne dem kann die Kirche gar nicht existieren. Und die Weitergabe des Glaubens, das Erklären, das Erzählen davon, das ist eigentlich Katechese. Deswegen gibt es solche Bücher. Deswegen gibt es Menschen, die herumziehen und anderen von Christus erzählen, die in die Schule gehen, Religionsunterricht machen, die im Freundeskreis davon erzählen. Das ist alles Aufgabe der Kirche, denn, und das ist ein altes Sprichwort und ein altes Merkwort, der Glaube kommt vom Hören. Denkt man sich, nein, ist nicht logisch, aber das ist recht wichtig, weil der Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht selbst gemacht ist. Wir haben am Anfang gesagt, Gott ist ja nicht so, wie wir ihn uns ausgedacht haben, sondern er ist, wie er ist. Er ist der Ich Bin. Und der Glaube, den wir annehmen, das ist das, was wie Gott ist, und wir sagen Ja dazu oder Nein, nicht Ja. Ja, also wir leben ein bisschen in einer Zeit, wo es üblich geworden ist, mit dem Glauben umzugehen wie mit einem Supermarkt. Nicht? Das nimmt mir da. Da gefällt mir ein bisschen Hinduismus und ein bisschen Buddhismus, nehme ich mir von dort, und dann habe ich so meine eigenen Glaubensgebäude zusammen. Und das ist sozusagen jetzt mein Glaube halt, nicht? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit recht habe, ist ja sehr gering. Da kann man sich ganz logisch überlegen, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist, dass ich durch Zufallsprinzip mehr oder minder einzelne Elemente von verschiedenen Dingen mir zusammenzusuchen, dass ich auf diese Weise die Wahrheit finde. Das ist so ähnlich, wie wenn ich einen Brief schreiben will und durch das Zufallprinzip bei der Tastatur manche Tasten drücke und sage, jede Taste ist doch gut, hat doch eine Berechtigung, dann wird schon was Schönes herauskommen. Das wird nicht funktionieren. Der Glaube kommt vom Hören, nämlich, dass ich annehme, was es schon gibt, nicht, was ich mir ausgedacht habe. Jetzt könnte ich mir natürlich die Frage stellen, wie kann ich sicher sein, dass das, was ich da höre, überhaupt der Wahrheit entspricht. Das ist ja ein unglaublicher Akt des Vertrauens, dazu später noch. Wie kann ich eigentlich annehmen, dass die Kirche die Wahrheit verkündet? Wie kann ich annehmen, dass das, was wir von Gott sagen, überhaupt stimmt? Vielleicht ist Gott ganz anders. Ja, könnte sein. Wie kann ich überhaupt etwas von Gott erfahren? Dazu später, aber jedenfalls die Aufgabe der Kirche besteht darin, eben Katechese zu betreiben. Und das macht sie von Anfang an. Das ist der Auftrag Christi, an seine Apostel hinauszugehen und die frohe Botschaft zu verkünden. Das haben sie gemacht. Und das unglaublichen persönlichen Einsatz und der großen Opfern sind die Apostel herumgezogen und haben die frohe Botschaft verkündet. Und das ist seitdem weitergegangen. Die Kirchenväter haben das getan. Die Konzilien haben immer wieder geklärt, woran die Kirche eigentlich glaubt. Das geht eigentlich bis heute. Die Katechismen, die im Laufe der Zeit herausgegeben worden sind, waren meistens Früchte von Konzilien. Dieser Katechismus, man möchte es nicht glauben, ist eigentlich die Frucht des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es hat halt eine Weile gedauert, aber wie wir wissen, ist die Kirche oft gemütlich unterwegs. Weil in Folge von Konzilien, der letzte große Katechismus ist nach dem Konzil von Trient, ja, 16. Jahrhundert herausgekommen. Und da hat man gedacht, es ist gut, auch wieder mal in neuer Sprache sozusagen das Gleichgebliebene neu ins Wort zu bringen. Aber das ist sozusagen wichtig, dass die Kirche weiß, was sie verkündet. Der Aufbau dieses Katechismus ist eigentlich sehr, sehr einfach, ganz klassisch und eigentlich sehr schön, eigentlich genau lauter Dinge, die wir gut kennen. Das werden wir dann nächstes Mal angehen. Es beginnt mit dem Credo, was wir im Glaubensbekenntnis jeden Sonntag beten. Es wird einfach beschrieben, was das bedeutet, dieses Glaubensbekenntnis. Der zweite Abschnitt sind die Sakramente, wie wir unser Glaubensleben leben, was die Sakramente ausmacht. Dann die Moral anhand der 10 Gebote. Und schließlich der letzte Abschnitt über das Gebet. Das ist etwas, was ohne dem das Glaubensleben nämlich gar nicht stattfinden kann, wenn wir nicht beten. Der Grundsatz für den Katechismus, und das finde ich sehr schön, den hat man einfach übernommen, wortwörtlich, aus dem, was schon im römischen Katechismus, also dem, der nach dem Konzil von Trent im 16. Jahrhundert herausgegeben worden ist, aus dem hat man den Grundsatz einfach übernommen. Vor allem die Liebe, ich lese das kurz vor, Punkt 25. Die ganze Belehrung und Unterweisung muss auf die Liebe ausgerichtet sein, die kein Ende hat. Mag man also etwas vorlegen, was zu glauben, zu erhoffen oder zu tun ist, immer ist dabei vor allem die Liebe zu unserem Herrn zu empfehlen, damit jeder einsieht, dass alle Werke vollkommener christlicher Tugend einzig und allein in der Liebe entspringen und auf kein anderes Ziel gerichtet werden können, als auf die Liebe. Das muss die Grundsatz jeder Verkündigung sein. So, was also ist Glaube? Man könnte auf die Idee kommen, dass Religion, den Eindruck hat man manchmal, so ein Spezialhobby mancher Leute sind, die sind halt religiös. Ja. Andere schauen gerne Autorennen. Ja. Und andere haben halt andere Hobbys. Ja, da gibt es halt ein paar komische, die sind halt religiös. Wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, wird man schnell feststellen, jetzt gar nicht irgendwie, also aus theologischer Sicht, sondern ganz anthropologisch, also einfach nur, wenn man sich mit den Menschen an sich beschäftigt, dass das Religiössein etwas untrennbar mit den Menschen Verbundenes ist. Das ist in der Menschheitsgeschichte eine Episode, möchte ich fast sagen, weil es eigentlich schon wieder vorbei ist, der sogenannte Atheismus. Ja. Das hat es jetzt in den letzten 200-300 Jahren ein paar Mal gegeben. Atheisten sind, gibt es heute auch kaum mehr. Es gibt kaum unreligiöse Menschen, das heißt nicht, dass sie alle bei uns in der Kirche sind. Aber jeder Mensch ist auf der Suche nach dem Ewigen, ja, nach dem Göttlichen. Und wenn sie oft gehen sie Irrwege, traue ich mich jetzt mal sehr offen zu sagen. Aber der Mensch, der sich also dauernd mit den esoterischen Dummheiten beschäftigt, ist in Wirklichkeit natürlich ein religiöser Mensch, der auf der Suche ist nach der Wahrheit, nach den religiösen Dingen. Jetzt, es gibt keine Kultur, die wir kennen aus der Urzeit, die nicht religiös gewesen wäre. Ja, also, sobald man Gräber findet, findet man irgendwelche Zeichen für die Religiosität dieser Menschen, dass die an ein höheres Wesen geglaubt haben. Das war natürlich nicht immer sofort der Eingottglaube und so weiter. Aber der Mensch ist religiös. Das ist die Menschen drinnen. Ja. In Wirklichkeit muss der Mensch sich verbiegen, wenn er Gott ausblenden will. Warum geht das aber? Warum gibt es doch Menschen, die Gott ausblenden können, für die Gott keine Rolle spielt, wenn das doch so mit den Menschen verbunden ist? Der Katechismus zählt das penibel auf. Die Ursachen dafür, dass Menschen sozusagen keinen Wert oder auf die Begegnung mit Gott legen oder sich nicht für ihn interessieren in ihrem praktischen Leben. Weil sie ihn vergessen haben, weil sie ihn verkennen oder ablehnen. Das ist der erste Punkt. Und das ist eine schon ganz wichtige Erkenntnis für jeden von uns auch. Religiös sein heißt, eine Entscheidung getroffen zu haben. So wie die ersten Menschen, das hört nicht auf. Man kann zu Gott Nein sagen. Und Gott akzeptiert dieses Nein. Das heißt nicht, dass er aufhört, um uns zu werben. Aber wenn wir Nein sagen, gilt das Nein. Wir können Gott ablehnen. Erschreckend. Ist aber so. Das kann ein Grund sein, dass man nicht religiös ist. Ein Grund sein, sich von Gott sozusagen kein Leben mit Gott zu führen, ist das Leid in der Welt. Kennen wir alle nicht, dass man einfach so mitgenommen ist von den Dingen, unter denen man zu leiden hat, dass man dass man Gott dafür vielleicht auch den Vorwurf macht, dass man mit ihm nicht mehr kann. Es gibt ja viele Menschenschicksale, wo das wirklich so passiert, dass jemand den Glauben verliert, weil er vom Leid so sehr getroffen wird. Ja. Dass unser Glaube natürlich eine Antwort darauf hat und erklärt, was es mit dem Leid an sich hat, habe ich schon am Anfang gesagt, aber auch wie man mit dem Leid umgehen kann, wie das Leid zum Heil verwandelt werden kann, ist eine andere Sache. Aber da müsste man sich schon wieder damit beschäftigen. Aber das Leid kann oft ein Schranke sein, der den fernhält von Gott. Religiöse Unwissenheit ist ein Grund. Ganz ein wichtiger sogar, glaube ich. Es ist das, was Menschen ablehnen am christlichen Glauben, das ist auch gar nicht der christliche Glaube. Und die Menschen, es ist wirklich erschreckend und mit ein Grund, warum wir jetzt hier sitzen, und ich freue mich sehr, dass wir da sitzen, dass es wirklich erschreckend ist, was für eine Unwissenheit oft herrscht über ganz grundsätzliche religiöse Fragen. Ich habe das einmal erlebt, das war sehr beeindruckend. Vor Jugendlichen hat ein Priester einen Vortrag gehalten und hat so in die Runde hineingefragt, könnt ihr mir die fünf Säulen des Islam nennen? Ja, ja, natürlich, ich habe gleich aufgezählt. Gut, könnt ihr mir die fünf Kirchengebote nennen? Was ist das? Keine Ahnung, ich frage jetzt nicht, ob jemand die fünf Kirchengebote kennt. Bitte?
Miteinander.
Miteinander ist vielleicht. Aber es ist ganz lustig, ja.
Also wir schieben wahrscheinlich.
Also die Unwissenheit. Und dann ganz ein wichtiger Punkt, eigentlich der schwerwiegendste, Gleichgültigkeit. Die Menschen führen kein Leben in Gott, weil sie gleichgültig sind. Und etwas, was ich oft schon den Firmlingen gesagt habe, oder sie gefragt habe, was ist das Gegenteil von Liebe? Alle sagen Hass. Das stimmt nicht. Wenn ich jemanden hasse, gehe ich mit dem um, dann möchte ich irgendwas von dem, dann bin ich enttäuscht worden von dem. Dann kann man wieder anknüpfen. Das Gegenteil von Liebe ist die Gleichgültigkeit. Ja? Im Wienerischen gibt es den genau richtigen Ausdruck dafür, nicht mal ignorieren. Ja? Das machen viele Menschen mit Gott. Das ist nicht mal ignorieren. Ja? Machen mir gar keine Gedanken darüber. Das ist natürlich etwas, was alles lähmt, was mich nicht weiterbringt. Irdische Sorgen und Reichtum werden in einem Satz genannt. Das hält mich ab von Gott. Ich werde festgehalten sozusagen im rein irdischen. Es hilft mir, ich schaffe es nicht, mich zu Gott zu erheben, weil mich diese Dinge einfach gefangen halten. Schlechtes Beispiel der Gläubigen. Stimmt natürlich. Ne? Berühmter Satz von Friedrich Nietzsche, der wäre ja gerne ein Christ, wenn die Christen erlöster aussehen. Ja, böser Mensch hat einmal gesagt, er hatte nur Protestanten gesehen. Aber ich weiß nicht, ob wir Katholiken mehr besser sind. Ja. Antireligiöse Denkströmungen, seien uns einfach, seien wir realistisch, es wird gegen die Glaubensverkündigung auch bewusst gearbeitet. Ja. Also wir brauchen jetzt keinen Verfolgungswahn zu entwickeln. Aber blauäugig müssen wir auch nicht sein, dass wir glauben, dass alle so begeistert sind von der Verkündigung der Kirche. Da wird sehr bewusst und sehr professionell teilweise auch dagegen gearbeitet. Ja. Das hält viele Menschen davon ab, religiös zu sein. Und das ist der wesentlichste Punkt, der sündige Mensch. Die Sünde hält uns von Gott ab. Wieder zurück zur Erzählung aus dem Buch Genesis. Adam hat gesündigt und Eva. Gott kommt gegen den Darkwind in den Garten und Adam versteckt sich vor Gott. Er hat Misstrauen zu Gott. Gott hat ja noch nie was Böses getan. Adam möchte von Gott nicht gefunden werden. Die Sünde verhindert diesen unmittelbaren Zugang zu Gott. Man kann nur ahnen, wie es vor der Sünde gewesen sein muss, wie unglaublich schön die unmittelbare Begegnung zwischen Gott und Mensch stattgefunden hat. Ja? Die Schwierigkeiten, die wir haben, die kommen aus der eigenen Sünde. Aus dem eigenen Nein gesagt haben zu Gott, das ist ja die Sünde. In gewissen Bereichen zumindest sagt, nein, da nicht. Nein, nein, nein. Ja, dieses Nein verschließt mich vor Gott. So, wie kann ich aber jetzt Wege zur Gottes Erkenntnis finden? Wir reden mit großer Selbstverständlichkeit von Gott und wie er ist und was er getan hat und dass er den Menschen geschaffen hat. Woher weiß man das? Vielleicht ist ganz ein anderes wahr als das, was die Kirche lehrt. Wie kommt die Kirche überhaupt auf diese Ideen? Ganz wichtig, und damit beginnt der Katechismus, und das ist etwas, im Christentum ganz, ganz entscheidend ist, ist im Ersten Vatikanischen Konzil 1870 sogar als Dogma definiert worden: der Mensch ist aufgrund seiner Vernunft fähig, Gott zu erkennen. Das heißt, durchs Nachdenken über Gott, durchs Nachdenken der Zusammenhänge in der Schöpfung, dass man schaut, überlegt, woher man selber stammt, ja, woher man kommt, nach der Erstursache fragt, kann man Gott entdecken. Man kann entdecken, dass es Gott gibt. Der Mensch ist dazu in der Lage. Und zwar durch seine Vernunft. Ja. Und die griechischen Philosophen sind das beste Beispiel dafür. Die haben das nämlich gemacht. Ja. Also der berühmte Sokrates hat ja eigentlich schon den Eingott, einen Eingottglauben gehabt, aber rein auf der Basis der Vernunft. Der hat nicht sozusagen sich das abgeschaut vom Volk Israel, das zur gleichen Zeit unterwegs war, sondern der hat durch vernünftiges Denken ist er so weit gekommen, deswegen wurde er auch hingerichtet, weil er nicht mehr an diesen Götterhimmel geglaubt hat, also als Verrätiger sozusagen. Ja. Und das, was Johannes macht, im Beginn des Johannesevangeliums, legt das für die Kirche von ein für alle Mal fest. Kennen wir alle nicht den Beginn des Johannesevangeliums? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Anfang war es bei Gott und so weiter. Das Wort, der Logos, wie das auf Griechisch heißt, ist mehr als nur ein Wort, das man einmal ausspricht, eines unter vielen. Das ist der Begriff aus der griechischen Philosophie. Der Logos gibt allem den Sinn. Der Logos ist es, der aus dem Chaos den Kosmos macht. Das ist alles, ja, das haben die Griechen schon entdeckt gehabt, da gibt es etwas, was allem Sinn gibt, ja, das der Ursprung von allem ist, ja, das ist der Dämonon, hat ihn Sokrates genannt, aber hat Gott damit gemeint, ja. Und jetzt sagt Johannes, wir kennen diesen Logos, das ist nicht eine Idee oder irgendwie eine etwas, was von dir entstanden ist, das ist jemand. Dieses Wort, das Fleisch geworden ist, ist Jesus Christus. Gott Vater hat dieses Wort ausgesprochen. Aber wieder jetzt nicht ein Wort unter vielen, sondern der Vater spricht sich selbst ganz aus. Er spricht ein Wort aus, in dem er selbst ganz enthalten ist. Ja? Das ist Jesus Christus, die zweite göttliche Person. Dieses Wort ist Fleisch geworden. Ja? Kommt im Johannesbuch vor, beten wir, wenn wir dieses Herrn beten. Wir kennen diesen Logos, das ist jemand, das ist Jesus Christus, er hat sich uns offenbart. Und das ist das, was im Christentum nicht verloren gehen darf und was immer wieder, was die Kirche bewahrt, dass sozusagen Johannes hat sozusagen die Verbindung geschaffen zur griechischen Philosophie, dass das vernünftige Denken, das Nachdenken über Gott und die Offenbarung, also das, was wir einfach empfangen, wie Gott sich uns zeigt, dass das zusammengehört, dass das nicht der Gegensatz dazu ist. Also jetzt sagen wir, heruntergebrochen auf den Alltag, man könnte sagen, du lern was im Katechismus steht und was du hörst in der Kirche, denk nur nicht drüber nach, weil das wird gefährlich, ja, weil da bricht das ganze Glaubensgebäude sofort wie ein Kartenhaus zusammen, weil du musst es einfach annehmen. Ja. Das stimmt nicht. Die Vernunft, weil es ja die Wahrheit ist, hält das dem Nachfragen der Vernunft stand. Ja. Die Vernunft und die Offenbarung, also das, was wir uns von Gott einfach so gezeigt bekommen, das gehört zusammen. Das ist im Übrigen ein ganz, ganz großes Anliegen des jetzigen Papstes, Benedikt XVI., auch mit anderen Religionen auf der Basis der Vernunft über Gott zu sprechen. Auf der Basis der Offenbarung geht das natürlich schwierig, weil, wenn wir jetzt mit Muslimen zum Beispiel über Gott sprechen wollen, sagen die, na, wir nehmen den Koran, da steht drinnen, in der Bibel steht was anderes, Koran hat natürlich recht. Ja? Da kommt man nicht weiter. Ja? Interessant ist, dass die Muslime nicht wirklich dazu bereit sind. Das war, für alle, die sich erinnern können, das eigentliche Anliegen des Papstes bei seiner berühmten Regensburger Rede. Er hat eine akademische Vorlesung gehalten in Regensburg, wo er früher gelehrt hat, mit einem sehr heftigen Zitat, das aber nicht, also das war halt, er hat einen, das wissen alle nicht, einen byzantinischen Kaiser zitiert, der den Islam nicht sehr positiv dargestellt hat, als gewaltbereite Religion. Und hat aber dann auch erklärt in derselben Ansprache, dass man doch auf der Basis der Vernunft miteinander darüber reden muss, ja, über Gott. Interessant war halt die Reaktion der Muslime, gesagt, wenn jemand behauptet, dass wir eine gewaltbereite Religion sind, die bringen wir alle um. Das war ein bisschen komisch. Aber was man dann ganz gar nicht mehr mitbekommen hat, als Folge dieser Regensburger Rede sind wirklich islamische Gelehrte in den Vatikan eingeladen worden, oder der Gandolfo war es dann konkret, Sommersitz des Papstes, und haben mit dem Papst über Religion gesprochen, auf der Basis der Vernunft. Ja? Was wir als Menschen erkennen können. Und das sollte man immer weiter machen, auch jetzt nicht nur mit anderen Religionen, sondern vielleicht auch mit Menschen, denen man überhaupt von Gott erzählen will. Die Frage bleibt immer, ob man überhaupt von Gott sprechen kann. Können wir das überhaupt? Sind wir dazu in der Lage? Ist Gott nicht viel zu groß, um von ihm zu sprechen? Das Christentum glaubt, ja. Wir können das. Wir haben Gott kennengelernt. Das ist auch ein grundsätzlicher Unterschied zum Islam zum Beispiel. Im Islam hat Gott seine Weisungen gegeben durch den Koran, der ist sozusagen auf reinwörtliche Eingebung wortwörtlich so entstanden, nicht? Das ist die Idee des Koran. Ganz anders als die Heilige Schrift dazu später, also die Idee der Heiligen Schrift. So, da steht alles drinnen, das nehmen wir jetzt an, Schluss. Ja? Und Gott ist, kann machen, was er will. Ja? Wir wissen, was wir von Gott wissen, ja, er ist allmächtig. Wird das jemand einmal erklärt, Gott kann auch Böses tun. Kann machen, was er will. Er ist ja Gott. Nicht? Wir Christen glauben, dass Gott zum Bösen nicht fähig ist, weil Gott in sich gut ist. Gott ist beschreibbar. Aber unsere Worte, unser Denken können ihm natürlich nie gerecht werden. Und das ist ja schön ausgedrückt, schon die Kirchenväter haben das so gesagt. Alles, was wir von Gott sagen, wenn wir eine Aussage über Gott sprechen, ist der Unterschied zur Wirklichkeit immer noch viel größer, als die Nähe zur Wirklichkeit. Ja? Weil wir Gott nie ganz erfassen können mit unserer Sprache. Aber trotzdem kann man Aussagen über ihn treffen. Deswegen können wir Aussagen von Gott treffen, weil Gott sich uns selbst gezeigt hat. Er hat sozusagen von sich aus einen Schritt gesetzt, um auf uns zuzugehen. Seine Initiative war das. Und das nennt man Offenbarung. Gott hat sich uns offenbart. Und zwar vom Beginn der Menschheit an. Gott hat sich den Menschen gezeigt. Und zwar, wenn wir das Alte Testament lesen, in einer fortschreitenden Art und Weise. Der Mensch konnte Gott immer besser erkennen. Also ein typisches Beispiel dafür ist, dass im Alten Testament liest man noch so Dinge, wo man sich denkt, das ist jetzt, gilt jetzt nicht mehr. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht? Das ist überholt. Dabei vergisst man total, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn ein Fortschritt war. Gott hat den Menschen einen Schritt weitergeführt, weil was war vorher? Der Stärke hat den Schwächeren erschlagen. Schluss, aus, hinter der Geschichte. Und plötzlich gibt es Gesetze, dass auch der andere Rechte gegenüber dem Stärkeren hat, der Schwächere. Ein Fortschritt zuvor, aber das ist noch nicht das Ende. Ja. War ein Schritt. Und viele Dinge, die man im Alten Testament liest, die uns vielleicht auch sauer aufstoßen aus christlicher Sicht, die waren immer Schritte und man muss immer mit dem vergleichen, was vorher war, wie Gott uns erzogen hat, immer mehr. Und sich selbst immer deutlicher gezeigt hat, oder besser gesagt, Gott hat sich immer gezeigt, weil die Menschen immer besser erkennen konnten. Der Höhepunkt der Offenbarung findet in Jesus Christus statt. In Jesus Christus zeigt sich, kommt Gott selber. Jesus Christus ist Gott selber. Das heißt, in Jesus Christus ist die Offenbarung unüberbietbar geworden. Also wer Jesus Christus kennt und sieht, da bleibt nichts mehr übrig, was sozusagen nicht gezeigt worden ist von Gott. Deswegen glaubt die Kirche auch, dass die Offenbarung mit Jesus Christus abgeschlossen ist. Also die genaue Definition ist mit dem Tod des letzten Apostels, die das noch weitergegeben haben, verkündet haben, ist die Offenbarung abgeschlossen. Kommt nichts mehr nach. Ja, also kann nicht sein, dass plötzlich der Erzengel Gabriel erscheint und sagt, übrigens, ich habe das vergessen, Gott, da gibt es doch die vierte göttliche Person. Von der habe ich noch nichts gesagt. Nicht? Sondern die Offenbarung ist abgeschlossen, Gott hat sich ganz unüberbietbar gezeigt. Bis dahin war es immer so, immer wieder neu ein sich zeigen. Und Gott hat immer wieder mit den Menschen einen Bund geschlossen. Jetzt haben wir gerade in den Wochentagslesungen gehört, den Bund mit Noach, nicht? Der nach der Sintflut, wieder so eine Geschichte, wo man sich denkt, ach Gott, vernichtet alle Sünder, das ist doch nicht der Gott, an den ich glaube. Ja? In Wirklichkeit eine Erzählung, die schon bekannt war, aus dem Gilgamesch-Epos, das älter ist als das Alte Testament, mit dem die Menschen, eine Erzählung, mit der die Menschen umgegangen sind, die aber jetzt gedeutet wird, mit dem Ende, wo Gott seinen Bogen, sobald es zu regnen beginnt, auf die Erde stellt, seine Waffe, und sagt, wenn es regnet, ihr braucht euch nicht fürchten, ich werde euch nicht vernichten, auch wenn ihr böse seid. Das ist die Botschaft nämlich. Wieder ein Fortschritt der Erkenntnis Gottes, ja, so ist Gott. Ja. Er muss nicht gegen die Menschen kämpfen. Ja. Er ist allmächtig. Und er verschont uns in seiner Barmherzigkeit, obwohl wir es verdient hätten. Ja. Nächste Bund ist mit Abraham. Und da wird schon eines deutlich, von Anfang an, Abraham, der Vater vieler Völker werden soll, das ist ja die Teilsung, die ihm gegeben wird, also immer schon eine Verheißung, die sich auf die gesamte Menschheit bezieht. Und schließlich der Bund mit Israel, am Berg Sinai, die 10 Gebote, das auserwählte Volk, das Gott sich aussucht, aber wieder, um an diesem Volk sozusagen exemplarisch zu zeigen, was Gott mit allen Menschen vorhat. Es gibt sehr schöne Stellen, wo das Volk Israel und von den anderen Völkern angibt, niemand hat so gerechte Gesetze wie wir. Ja, niemandem geht so gut wie uns. Ja. Weil Gott sozusagen an einem Volk zeigen will, das kommt heraus, wenn man einen Weg mit mir geht. Wenn man sich auf mich einlässt. Wenn man nach meinen Geboten lebt. Deswegen gebe ich euch die Gebote. Und schließlich eben der neue Bund, der eben unüberbietbar ist, in Jesus Christus. Das ewige Wort, das Fleisch geworden ist, wo Gott sich selbst ganz ausspricht, ganz zeigt. Immer wieder gibt es sogenannte Privatoffenbarungen, die ja von der Kirche auch irgendwie sozusagen behandelt werden, von denen manche, also Privatoffenbarungen selber werden selten anerkannt. Also auch so Dinge wie Marienerscheinungen in Fatima oder in Lourdes, ja, wo sogar die Seher dann heilig gesprochen werden. Die Erscheinung selber ist von der Kirche geprüft worden, eigentlich immer nur in dem Sinn, dass geschaut worden ist, ist da etwas Neues gesagt worden, was nicht der Offenbarung entspricht. Und wenn ja, dann ist sie abgelehnt worden. Und wenn nein, dann ist sie zugelassen worden. Aber man kann der beste Katholik sein, ohne daran zu glauben, dass Maria jemals in Lourdes oder in Fatima erschienen ist. Das ist nicht Teil unseres Glaubensgebäudes. Ja. Das kann eine Hilfe sein. Also sehr viele Menschen haben ja unglaublich Schönes erlebt. Ich glaube auch, dass die Mutter Gottes dort erschienen ist. Aber alle Privatoffenbarungen dürfen nie etwas Neues dazugeben. Die Offenbarung ist abgeschlossen. Und diese Offenbarung, die abgeschlossen ist, die soll jetzt von der Kirche weitergegeben werden. Und das hat die Kirche immer schon gemacht. Begonnen mit den Aposteln. Und da kommt das Nächste, was uns bewusst sein muss, um richtig sozusagen umgehen zu können mit unserem Glaubensgebäude. Auf zwei Arten, nämlich mündlich und schriftlich. In der Reformation hat der Martin Luther das Wort geprägt, sola scriptura, nur die Schrift. Wir haben ja die Bibel. Ja? Da steht ja alles drinnen. Was brauche ich? Was brauche ich das Lehramt der Kirche? Was brauche ich einen Papst, der mir das erschreibt? Da steht ja alles drinnen. Und hat dabei aber eins vergessen, zumindest was das Neue Testament betrifft, ist die Bibel, die Evangelien, die Briefe, ein Produkt der Tradition, der mündlichen Verkündigung der Apostel. Das heißt, die Tradition der Kirche ist älter als das niedergeschriebene Wort. Und das wird für die katholische Kirche bis heute, gibt es zwei sozusagen Überlieferungsstränge, das ist das Schriftliche, die Heilige Schrift, und die mündliche Tradition, das, was die Kirche schon geglaubt hat. Deswegen glaubt die Kirche Dinge, die explizit in der Bibel gar nicht erwähnt werden, wie beispielsweise die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel und andere Dinge, die aber für unseren Glauben sehr wichtig sind, an die die Kirche immer schon geglaubt hat. Und diese Verkündigung wurde immer weitergegeben, die schriftliche wie die mündliche. In der sogenannten apostolischen Sukzession, also seit der Zeit der Apostel, ist es weitergegeben worden, auch das Amt, die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel, die sind die Träger des Lehramts der Kirche. Die Bischöfe, die in Einheit mit den Bischöfen von Rom lehren. damit der, die Aufgabe des Bischofs von Rom, des Papstes, ist es, die Einheit der Lehre zu bewahren. Auf der, die ganze Kirche sollte eigentlich denselben Glauben haben. Ja? Nicht jede Gemeinde etwas anderes. Ja? Das ist die Aufgabe. Und alles das, wie gesagt, darf ich jederzeit mit meiner Vernunft bearbeiten. Nicht verboten, also es ist verboten, die Vernunft auszuschalten. Es ist geboten, dass man mit Hilfe der Vernunft immer weiter eindringt, sozusagen auch in das, was die Kirche lehrt. Ich habe euch das schon mal erzählt, war ich mit einem, in Yad Vashem, ist mir das passiert, mit einem Mitbruder, war ich dafür, aber beides Priester erkenntlich. Und da ist ein Freikirchler auf uns zugegangen und hat sich gesagt, hey, ihr seid ja Katholiken, was sagt ihr da immer mit eurem Papst und die Lehre der Kirche und so, wir haben doch die Bibel, da steht doch alles drinnen. Und ich habe gar nicht, ich habe dazugehört und mein Bruder hat das Gespräch geführt. Ich sagte, ja, aber woher wissen Sie, dass das stimmt, was in der Bibel steht? Und der ist also verfallen. Das ist Katholik, jetzt glauben Sie nicht mal mehr, was in der Bibel steht. Das ist doch die Heilige Schrift, das ist doch die Bibel. Ja? Und mein Mitbruder hat sehr gut gesagt, ja, ich weiß und ich glaube es auch. Ich weiß auch, warum ich es glaube, aber ich würde gerne wissen, warum Sie es glauben. Warum glauben Sie, dass das richtig ist, was in der Bibel steht? Und der ist wirklich Schmähstart dort gestanden und hat keine Antwort gewusst. Und dort hat mein Mitbruder gesagt, ich glaube es, was mir die Kirche sagt. Ja? Die Kirche, die Bibel ist ein Produkt der Kirche, des Lehramtes, der Verkündigung. Ja? Noch später dazu, wie sie entstanden ist. Die Kirche glaubt nämlich nicht, dass sie wie ein Block vom Himmel gefallen ist, sozusagen, sondern wie Gott sozusagen die Bibel entstehen hat lassen. Und das halten viele für überheblich. Die katholische Kirche geht tatsächlich davon aus, im Besitz des gesamten Glaubens zu sein, der gesamten Wahrheit zu sein. Und da bläst der Wind gewaltig ins Gesicht und sagt, wie kann man so etwas behaupten? Wie kann die Kirche so überheblich sein, zu glauben, dass sie recht hat und alles weiß? Ja, das ist doch lächerlich. In Wirklichkeit ist es der Schatz, der der Kirche anvertraut ist, und die Erfahrung macht man ja. Auch wenn man etwas besitzt, muss man es immer mehr auch selbst für sich entdecken und entfalten. Also um ein Bild zu verwenden, ich kann unter meinem Bett eine Schatztruhe stehen haben mit den kostbarsten Edelsteinen. Und sie gehört mir, ich habe sie. Aber ich kenne sie noch nicht alle. Ich muss sie selber erst erforschen. Ich muss erst draufkommen. Ja? Ich muss erst draufkommen, wie wertvoll das eigentlich ist. Was das, wie die Zusammenhänge sind und so weiter. Und das tut die Kirche seit 2000 Jahren, aber die Kirche glaubt tatsächlich, weil Christus in ihr gegenwärtig ist, dass die gesamte Wahrheit schon da ist, dass Gott sich ganz offenbart hat. Und deswegen gibt es solche Dinge, dass Dogmen auch im 20. Jahrhundert noch verkündet werden. Ja, nicht, weil sie was anderes sind, als das, was man früher gesagt hat, zu sagen. Im Gegensatz zu anderen Dingen, die Kirche ändert die Lehre nicht, sondern weil es immer weiter entfaltet wird, immer deutlicher wird, immer besser verstanden wird. Im Übrigen, dass die Bischöfe nur in Gemeinschaft mit dem Petrus, also mit dem Petrusamt, mit dem Papst lehren, ist auch nicht eine Erfindung der jüngeren Zeit, wie manchmal dargestellt wird. Vielleicht kennen manche den Clemensbrief. Clemens war ein ganz früher Papst im 2. Jahrhundert, der schon mit der größten Selbstverständlichkeit als etwas Bekanntes vorausgesetzt hat, dass er auch anderen Gemeinden, die woanders waren, sozusagen Weisungen gibt. Also der Vorrang des Petrus, also im Evangelium sowieso ganz klar, aber auch später, das ist wirklich von Anfang an der Kirche gelebt worden. Das lehrt allerdings, und auch das muss man sich bewusst machen, darf sich eben nicht frei bewegen. Ja? Oft hört man auch, der Papst kann doch, nur wenn er schon unfehlbar ist, dann kann er doch dies oder jenes jetzt endlich so sagen, wie es besser passt für unsere Zeit. Der Papst kann nicht sagen, was er will. Das Lehramt muss dem Wort Gottes dienen. Und es gibt Dinge, die kann der Papst eben nicht sagen, wenn es der Wahrheit nicht entspricht. Der Papst ist nicht in der Lage, ein Dogma zu verkünden, weil man vielleicht weiß, was das Maria die vierte göttliche Person ist oder so. Nicht, das geht nicht. Es entspricht nicht der Wahrheit. Also auch der Papst kann nicht alles verkünden, sondern das Lehramt schöpft aus der Wahrheit und nicht umgekehrt. Eine Erkenntnisquelle der Kirche auch, um drauf zu kommen, was wahr ist, ist aber auch, und das muss man mit erwähnen, sonst wäre es nicht vollständig, das gläubige Volk. die Gesamtheit der Gläubigen, was von allen immer und überall geglaubt wird, geglaubt worden ist, gilt eigentlich als dogmatisch in der Kirche. Und es gibt viele sehr wichtige Glaubenswahrheiten, die sind nicht feierlich als Dogma verkündet worden. Die glauben einfach immer alle schon. Und oft ist es dann das Dogma sehr spät, das verkündet wird, um das halt feierlich zu machen. Also ein Beispiel dafür ist beispielsweise das Dogma, das Mitte des 19. Jahrhunderts erst verkündet worden ist vom unbefleckten Empfängnis Mariens, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Lebens an frei von jeder Schuld war und auch während ihres Lebens nie eine Sünde begangen hat. Bevor der Papst das verkündet hat, hat es seit Jahrhunderten schon dieses Fest gegeben. Wir in Österreich haben da eine sehr schöne Geschichte, weil der Kaiser Ferdinand III., glaube ich, war das, 1642, wenn ich nicht vergesse, sowas um den Dreh, hat sich selbst, seinen Hof, seine Familie und alle seine Länder schon der Mutter Gottes geweiht und hatte das gemacht, was interessant war, Kaiser halt. Er hat alle Professoren seiner Universitäten, damals in Prag, Wien und Graz, dazu verpflichtet, einen Eid auf die unbefleckte Empfängnis abzulegen. Ja, das war über 200 Jahre vor Verkündigung des Dogmas. Also die Dinge, die schon lange geglaubt worden sind, und auch bevor das Dogma verkündet worden ist, es hat Umfragen gegeben, alle Bischöfe wurden gefragt, feiert ihr das Fest, gibt Glauben, dass die Leute bei euch und so weiter. Also Dogmen sind eigentlich immer nur das Beispiel jetzt, immer schon Dinge, die von den Gläubigen geglaubt werden. Das ist auch ein Erkenntnisort für die Wahrheit, für die Kirche, dass das die Gesamtheit der Gläubigen, also nicht jeder Gläubige, der irgendeine Idee hat, sondern die Gesamtheit der Gläubigen glaubt. Wie gehen wir aber jetzt richtig mit der Heiligen Schrift um? Um die Heilige Schrift richtig verstehen zu können, muss man sich wieder ins Gedächtnis rufen, dass Christus selber das Wort ist. Das Wort, das der Vater ausspricht, wo er sich selbst sozusagen ganz hineinlegt. Alles ein Wort, das der Vater spricht, ist Jesus Christus, mit dem er sich selbst ganz hergibt. Und dieses Wort ist Christus. Und das Wort des lebendigen Gottes ist also nicht nur ein paar Worte. Mich reißt immer, wenn dann jemand falscherweise nach der Lesung sagt, Worte des lebendigen Gottes. Das ist etwas völlig anderes. Ja? Wort des lebendigen Gottes sind ein paar Worte. Wort des lebendigen Gottes ist das Wort, das Mensch geworden ist, das Fleisch geworden ist. Das uns begegnet, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Ja? Eine lebendige Begegnung. Das heißt, die Heilige Schrift ist eine Form der Gegenwart Christi. In alten Kirchen, wie jetzt auch hier im Pressbaum, das finde ich sehr schön, ist oft so zwei Brennpunkte geschaffen worden in der Architektur, der Tabernakel und die Heilige Schrift, die teilweise auch extra aufbewahrt worden ist, so wie im Tabernakel, weil es eine Form der Gegenwart Gottes ist, die natürlich auf eine andere Weise funktioniert als die Eucharistie, nämlich dann, wenn ich sie höre und wahrnehme. Also nicht das Buch selber, ja, ist Gott, aber er, der zu mir spricht. Und dieses Wort in der Heiligen Schrift ist tatsächlich Gottes Wort, weil er die Menschen, die es verfasst haben, inspiriert hat. Und das ist jetzt etwas, was uns unterscheidet vom Islam beispielsweise. Der Islam glaubt, dass Mohammed, ohne selbst schreiben zu können, den Koran geschrieben hat. Gott hat ihm die Hand geführt, er hat ihm das gezeigt, nicht? Böse Zungen sagen, ach, deswegen schaut die Schrift so aus, aber, aber das ist eine völlig andere Vorstellung von Heiligen Buch. Ja, Gott macht das selber, der Finger Gottes schreibt das. Die christliche Vorstellung von der Heiligen Schrift ist Gottes Wort, die Menschenwort jetzt oft ausgedrückt. Gott inspiriert einen Menschen, damit dieser Mensch in seiner Sprache, in seinem Zeitkontext, mit seinen Ausdrucksformen ewige Wahrheiten festhält. Inspiriert von Gott. Deswegen ist die Wahrheit darin enthalten. Kardinal König hat beim Zweiten Vatikanischen Konzil etwas sehr Wesentliches in Gang gesetzt. Und zwar gibt es manche Stellen in der Heiligen Schrift, die einfach falsch sind. Ja? Wo naturwissenschaftliche Erkenntnisse einfach falsch wiedergegeben werden. Der Hase ist kein Wiederkäuer, steht aber in der Bibel. Ja? Oder Christus kommt einmal. Die Jüngern Jesu wird vorgeworfen, dass sie die Ehren abreißen am Sabbat. Und Jesus entgegnet daraufhin und argumentiert und sagt, auch David hat die Schaubrote im Tempel gegessen, das war auch verboten, das durften nicht die Priester, und jetzt fällt mir der Name nicht ein, Jesus hat gesagt, damals war dieser oder jener hoher Priester. Und wenn man nachliest, das stimmt aber nicht. Da war ein anderer hoher Priester, nicht? Das ist jetzt alles falsch. Stimmt das nicht? Und dieses Beispiel hat nämlich auch Kardinal König dann gebracht und gesagt, jetzt müssen wir uns einmal die Konzilsväter darüber einig werden, wie ist die Wahrheit enthalten in der Heiligen Schrift. Und hat man eine sehr schöne Definition dafür gefunden, nämlich die Wahrheit ist insofern in der Heiligen Schrift enthalten, als sie für unser Heil notwendig ist. Für unser Heil ist es nicht relevant, ob der Hase ein Wiederkäuer ist und auch nicht wer wann, wo er Priester war. Aber dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für uns gelitten hat, gestorben ist, auferstanden, das ist heilsnotwendig. Ja. Die anderen Dinge sind Dinge, die auch im Zeitkontext unterliegen, die man studieren muss, um es richtig zu verstehen und so weiter. Aber die Wahrheit ist enthalten sozusagen in der Form der damaligen Zeit. Man kann so ruhig sein, weil das in der damaligen Literatur völlig gang und gäbe war, dass sich da manche Details unterscheiden. Das war damals nicht relevant, das ist man heute viel strenger. Damals hat man viel mehr diese Idee gehabt, dass eigentlich die eigentliche Botschaft drüber geht. Damals hat man zum Beispiel in der historischen, historische Schriftsteller völlig selbstverständlich, wenn sie etwas beschreiben wollten, den Dialog zwischen zwei Feldherren beschrieben. Die waren nicht dabei, die haben keine Ahnung gehabt, was die je gesagt haben, aber sie wollten beschreiben, was dann herausgekommen ist, und die beschreiben sie es auf die Weise. In der Antike war das gang und gäbe. Ja. Heute wäre das schlechter Journalismus oder sonst was, nicht? Also das muss man aber einfach lernen, um zu verstehen, was die Wahrheit ist, die eigentlich dahinter steht. Und man muss beispielsweise auch die literarische Gattung beachten. Ich finde es lustig, wenn es immer noch Streitigkeiten gibt und vor allem in Amerika tatsächlich Leute, die behaupten, dass der Schöpfungsbericht ja ein Bericht ist. Ne? Also Gott hat die Welt erschaffen, 7x24 Stunden, ist halt beschrieben, so ist das, nicht? Und das muss auch in den Schulen gelehrt werden. Es gibt wirklich in Amerika Leute, die das fordern. Das würde die katholische Kirche nie so sehen. Ja. Die katholische Kirche schaut immer auf das Eigentliche, was ist das für eine literarische Gattung zum Beispiel, ein Schöpfungsgedicht. Das Beispiel, das ich immer dazu bringe, ist, wenn jemand einen Brief bekommt, in dem drinnen steht, ich wollte dir mitteilen, dass du ein besonders großes Herz hast. Ist das etwas Schönes? Halten sich darüber? Ist das nett? Ja, schon, ja. Ein großes Herz, nicht? Wenn es ein Liebesbrief ist, ist es was Wunderschönes. Wenn es der Hausarzt ist, der das schreibt, vielleicht was anderes, nicht? Man muss wissen, was für eine literarische Gattung das ist, um den Sinn verstehen zu können. Und das betrifft auch das Lesen der Heiligen Schrift. Ich muss wissen, was ist das? Ist das ein Gedicht? Ist das eine Symbolgeschichte? Ist das eine historische Erzählung? Die gibt es ja auch. Ja? Und die Schöpfungsgeschichte ist natürlich das, was dort ausgedrückt werden soll, ganz etwas anderes als eine naturwissenschaftliche Erzählung. Das war damals waren die Leute nicht mal daran interessiert, sondern dass Gottes war, der die Welt geschaffen hat. Und warum er sie geschaffen hat. Und warum sie nicht mehr so schön ist, wie Gott sie gemacht hat. Das wird alles erklärt. Das finden wir dort. Das Christentum ist deswegen nicht, wie manche glauben, eine Buchreligion. Der Islam ist eine Buchreligion. Da gibt es ein Buch, da steht alles drin. Das Christentum ist keine Buchreligion, weil die Heilige Schrift Teil unseres Glaubens ist und eine wesentliche Rolle darin spielt. Aber das, worauf unser Glaube fußt, ist nicht das Buch, sondern ist Jesus Christus. Jemand. Die Begegnung mit ihm, die er heute möglich ist, durch die Kirche. Ja. Wenn man die Bibel richtig lesen will, muss man sie auch in der Sprache lesen, in der sie geschrieben worden ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Hebräisch und Griechisch lernen müssen. Schadet nicht, aber ist ja mühsam, kann ich sagen, Erfahrung sein. Man vergisst sofort wieder alles. Die Sprache, in der die Heilige Schrift geschrieben worden ist, ist vor allem der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist Menschen inspiriert hat, konnten sie schreiben. Und die muss sie auch im Heiligen Geist lesen. Ich kann die Bibel hernehmen als Historiker und werde dort unglaublich tolle, gut überlieferte Berichte aus lang vergangener Zeit finden. Ja, das gilt ja genauso wie der gallische Krieg von Caesar, ist ja genauso glaubwürdig, ja, wenn ich das lese, aus sehr weit zurückreichend, also wirklich spannend. Aber wenn ich als gläubiger Mensch Gott entdecken will in der Heiligen Schrift, dann muss ich es als Gebet machen, dann muss ich die Heilige Schrift lesen im Heiligen Geist. Er muss es mir zeigen. Ja. Das ist damit gemeint. Wenn man, das Zweite Vatikanische Konzil hat sich noch sehr gut darüber geäußert, wie man die Heilige Schrift richtig auslegt, immer in Einheit der ganzen Heiligen Schrift muss man achten, das, was manche Sekten mit großer Wonne tun, dass man einzelne Worte rausnimmt und sagt, das steht in der Bibel, da steht auch was und daran musst du dich jetzt halten. Das widerspricht christlicher Auffassung von Heiligen Schrift. Man muss den gesamten Zusammenhang sehen, darauf weist das Konzil besonders hin. Immer muss man die Heilige Schrift lesen in Verbindung mit der lebendigen Überlieferung der Kirche. Und man muss auf die Analogie des Glaubens achten, also das heißt, wie die Glaubenswahrheiten miteinander zusammenhängen. Der Kanon der Heiligen Schrift im Übrigen ist gar nicht so alt, wie man glaubt. Also als Kanon bezeichnet man die Festlegung, welche Bücher zur Bibel gehören und welche nicht. Es gibt ja sehr alte Bücher, das Jakobus-Evangelium, es gibt ein Thomas-Evangelium. Ein paar Jahre entdeckt, da sitzt ein Journalist und verdient da sehr viel Geld, wenn jemand sagt, ich habe ein Buch entdeckt, das Thomas-Evangelium. Nächsten Jahrhundert, Jahrhunderten, viel über Jahrtausend, muss man schon fast sagen. Das hat die Kirche ganz genau gewusst, aber sie hat festgelegt, also es war immer schon üblich, die Ausgaben der Bibel nur gewisse Bücher aufzunehmen, aber endgültig festgelegt ist es auch erst beim Konzil von Trient worden. Wieder typisch, wie die Kirche oft verkündet, es war eigentlich nie in Frage gestellt. Ja, man hat gewusst, das Jakobus-Evangelium wird nicht in der Liturgie gelesen. Die anderen vier schon. Ja. Das ist ein viel späteres Evangelium, wie man es oft gemacht hat, um eigene Theologien sozusagen zum Durchbruch zu verhelfen, hat man sich auf einen Evangelist, also auf einen Apostel berufen, fälschlicherweise, wenn es später entstanden ist. Also für die Kirche war das klar, welche Evangelien dazugehören. Erst ab dem Moment, wo es in Frage gestellt worden ist, in dem Fall durch den Protestantismus, der den Jakobusbrief abgelehnt hat aus dem Neuen Testament, die Makkabäerbücher. Noch etwas, also in den evangelischen Bibeln fehlt das, hat die katholische Kirche überhaupt erst das definieren müssen, weil vorher hat sie es gar nicht definiert. Ja. Im Konzil von Trient hat man dann festgelegt, welche Bücher wirklich zur Bibel dazu zu zählen sind und welche nicht. Und wenn ich heute das Alte Testament lese, tue ich es natürlich immer schon im Licht des Neuen Testaments. Auch wenn ich vorher ein bisschen den Martin Luther so viel behandelt habe. Eines muss man schon noch ganz objektiv sagen. Der Umgang und diese Aufmerksamkeit gegenüber der Bibel, der ist sicher durch die Evangelischen wieder auch zurückgekommen in die katholische Kirche. Also es gibt, ich glaube heute gar nicht mehr, es hat gegeben in der Zeit der Kirche, Regelungen, dass Katholiken gar nicht alle Bücher der Bibel lesen sollen. Ja, also beispielsweise das Hohelied aus dem Alten Testament, das hat man eigentlich eher ferngehalten, das ist zu erotisch gewesen und so. Und das war wirklich, das hat man nicht zu hören bekommen, nicht zu lesen bekommen. Ja. Also er war besonders in sich gefestigte Mönche vielleicht, also ich weiß nicht. Aber dass man einfach die Bibel wieder nimmt und als unmittelbaren Zugang zu Gott, das haben wir eigentlich von den Evangelischen wieder gelernt. Aber das ist ja schön, dass die Kirche das auch lernen kann. Etwas, was immer vorhanden war, aber man hat es wieder neu entdeckt. Ja. Und das müssen wir sicher sehr behüten und bewahren. Der Glaube jetzt, und damit kommen wir schon zum Ende, damit ich die eine Stunde halbwegs schaffe, der Glaube kommt vom Hören, habe ich schon gesagt. Mein Glaube, den ich jetzt sozusagen, zu dem ich bekenne, ist meine freie Antwort auf das, was Gott mir anbietet. Er offenbart sich mir, er zeigt mir etwas, die Kirche bietet es mir an, stellt es mir dar, verkündet mir das. Ohne die Kirche würden wir nämlich alle nicht da sitzen. Durch die Kirche haben wir den Glauben übernommen, aber wir haben selbst unsere Zustimmung gegeben. Abraham wird immer geschildert als das große Vorbild im Glauben. Was hat Abraham denn gemacht? Er hat auf die Verheißung Gottes hin alles stehen und liegen gelassen, ist aufgebrochen in ein ihm fremdes, unbekanntes Land. Und das bedeutet Glauben, immer noch. An Gott zu glauben heißt, Sicherheiten auch zurücklassen, die man vielleicht, wenn man sich auf irdische Dinge bezieht, zu haben meint, und sich ganz auf Gott einzulassen. Das ist ein Abenteuer, das ist gefährlich. Weil wenn Gott mich enttäuscht, erleide ich Schiffbruch. Dann habe ich verloren. Das heißt, im Vertrauen auf Gott lasse ich mich auf ihn ein, in der Gefahr, dass, wenn es nicht stimmt, ich sozusagen scheitere. Und gleichzeitig ist aber der Glaube, den ich dann annehme, sobald ich ihn angenommen habe, für mich die Möglichkeit, die ganze Wirklichkeit wahrzunehmen. Nämlich über das rein Irdische hinauszuschauen. Zu sehen, was in der Ewigkeit passiert, wie die Zusammenhänge tatsächlich sind. Der Glaube ist sozusagen so etwas wie ein übersinnliches Sinnesorgan. Nicht? Ich habe meine Augen und kann deswegen sehen, welche Farbe das hat. Ich kann habe Ohren und höre den Schall, kann Worte verstehen. Durch meinen Glauben kann ich Gott erkennen, die meine Augen und meine Ohren nicht wahrnehmen können. Ich kann sozusagen über das Natürliche hinaus etwas wahrnehmen. Maria ist sozusagen die Höchstform des glaubenden Menschen. Sie nimmt das Wort vollständig an, das ewige Wort, und bringt es deswegen auch selber auf die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Unser Glaube muss auch deswegen immer diesen Weg gehen, wenn ich selber den Glauben annehme, Jesus Christus, dass ich ihn auch weitergebe, dass ich ihn in die Welt bringe. Der Glaube wird allerdings immer ein Geschenk sein. Ich kann ihn nicht selber machen. Das, was immer durch die Jahrhunderte immer wieder auch ein großes Streitthema unter den Theologen war, das haben sie immer geglaubt, dass der Glaube ein Geschenk ist. Aber dann in der Erkenntnis, dass eben manche Leute nicht glauben, was ist da mit denen? Na, die haben das Geschenk nicht bekommen. Also Gott entscheidet das. Alles ist Gnade. Das ist reiner Gnade. Ja. Die Kirche lehrt allerdings, dass der Glaube zwar reine Gnade ist, allerdings unsere Zustimmung zum Glauben unser Werk ist. Aus uns heraus könnten wir es nicht. Wenn wir zustimmen, schenkt uns Gott aber alles. Deswegen muss beides zusammenfließen. Ich werde also mit Verstand den Glaubensdingen umgehen. Dann aber, das ist auch ein Wesensmerkmal des Glaubens, Gewissheit haben. Das ist eine völlige Verkennung christlichen Glaubens, wenn es meint, wenn man meint, der Glaube ist eine Unsicherheit, so wie meinen, so wie man das Wort meinen verwendet. Ich glaube, morgen wird es regnen. Das hat nichts mit christlichem Glauben zu tun. Glaube heißt feststehen in den Dingen, dass man sich der Sache sicher ist. Immer etwas Freiwilliges, bewährt sich in den Schwierigkeiten, und bezeichnet schlussendlich das, wenn man so auf Lateinisch sagt, credere, was mehr ist als nur ein Willensakt oder ein vernünftiges sich einlassen, bezeichnet das Cordare, das Herzgeben. Glauben heißt immer, sich selbst zu übergeben, ganz für den anderen da sein zu wollen. Gott verschenkt sich an uns und wir verschenken uns an Gott. Das war jetzt noch sehr, sehr trocken alles, glaube ich. Das Fleisch kommt nicht hinein, weil das ist nur die Einleitung quasi zu sagen. Es geht da weiter mit dem Credo, also wirklich das, was wir glauben.